your engine!
Offizielle Zeiten gibt es keine und damit auch keine Möglichkeit, das Kräfteverhältnis hochzurechnen oder ein bisschen im Kaffeesatz zu lesen vor dem Start der Rallye Dakar 2022. Mittlerweile sind allerdings alle Akteure, die das wollten, durch den Shakedown, durch die Generalprobe, quasi das Abschlusstraining und den letzten Funktionstest hindurchgekommen. Auch die großen Mitfavoriten in der Autowertung, Kuba Szygonski und Timo Gottschalk mit ihrem vom hessischen X-Raid-Team eingesetzten Buggy, jenes Auto, das in den vergangenen beiden Jahren die Rallye gewonnen hat. Kuba Szygonski aus Polen gilt mit diesem Hecktriebler von X-Raid als einer der Sieganwärter mit seinem Brandenburger Beifahrer Timo Gottschalk. Und Gottschalk bilanziert nach dem heutigen Shakedown für das polnisch-brandenburgische Duo.
Ja, heute Shakedown, letzter Test vorm Start der Rallye Dakar. Das Auto wurde halt nochmal komplett überarbeitet nach der letzten Heil-Rallye und hat von Anfang an ein gutes Gefühl. Das Auto fährt sich wie neu, alles ist super vorbereitet, viele neue Teile. Haben es mal ein paar Sachen ausprobiert. Shakedown war recht sandig, recht schnell, also war ein guter Mix von Sachen, die auch bei der Rallye zu erwarten sind. Ja, wir schauen jetzt, wir sind happy, dass wir alle Corona-negativ sind. Morgen ist Abnahme, heute Abend nochmal Briefing, erfahren vielleicht ein paar Neuigkeiten. Ansonsten geht's dann halt am Neujahrstag mit dem kleinen Prolog los und wir freuen uns, dass es bald losgeht und dass das Ganze mal Fahrt aufnimmt.
Auch der zweite deutsche Starbeifahrer Dirk von Zitzewitz ist durch den Shakedown hindurchgekommen mit Scheich Khalid Al-Qasimi aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Der Shakedown von uns, Scheich Al-Qasimi und mir mit unserem Peugeot 308, ist ganz gut gelaufen. Leider war die Strecke, auf der wir fahren durften, etwas zerbombt. Das handelt sich bei der Strecke um den Prolog von der diesjährigen oder wie man will, letztjährigen, bald letztjährigen Dakar. Ist also da schon sehr aus zerfahren gewesen und vor der offiziellen Testzeit hat man schon Audi auf die Teststrecke gelassen und auch Kammers und dementsprechend war halt die Strecke schon kaputt, so dass es schwierig war, das Auto wirklich gut zu beurteilen. Zum Glück kennen wir unser Auto, beziehungsweise Scheich Al-Qasimi kennt das Auto sehr gut. Es waren keine Änderungen notwendig, es ging nur darum, einmal wieder ein bisschen reinzukommen ins Fahren und zu sehen, ob alle Systeme alles funktioniert, so wie es funktionieren soll. Und das tut es. Also ein positives Gefühl. Prolog sage ich schon. Also Shakedown gut gelaufen. Auto funktioniert. Heute haben wir noch mal ein bisschen an dem Auto geschraubt. Sprich, mögliche Reparaturen simuliert. Also Reparaturen, die auf der Strecke passieren können. Das Auto ist relativ kompliziert, aber doch diese Sachen wie Antriebswelle und so lassen sich relativ einfach wechseln. Ja, allgemein bis jetzt alles recht entspannt. Einzige Sache, die es sehr spannend macht, ist die Covid-Situation. So warten wir noch auf unseren finalen Covid-Test. Wir haben den Test haben wir gemacht, da fehlt noch das Ergebnis. Seit 2 Tagen hängt das irgendwo. Der eine andere muss sich leider im Hotelzimmer einschließen, weil er positiv getestet wurde. Ich gehe davon bei uns nicht aus, aber solange man dieses Testergebnis nicht hat, ist immer ein bisschen ein blödes Gefühl. Ansonsten alles gut, morgen Nachmittag haben wir Abnahme und dann geht's am Samstag endlich los. Ich freue mich drauf.
Die von Dirk von Zitzewitz, dem Ostholsteiner, angesprochenen Theoriestunden haben auch andere Teilnehmer in Beschlag belegt heute. Beispielsweise den norddeutschen Privatier Daniel Schröder aus dem Redline-Nissan-Team.
Für uns ging es heute Morgen um 8 Uhr los mit der Papierabnahme, wo wir die ganzen administrativen Geschichten alle abgearbeitet haben und ja, Versicherung, Führerscheine etc. alles nachgewiesen haben. Und danach ging es dann mit der technischen Abnahme vom Fahrzeug weiter. Das lief eigentlich alles soweit auch ganz gut. Wir haben 2 kleinere Probleme gehabt. Und zwar war dann einmal der Gurt quasi nicht mehr nach 4er-Reglement zugelassen. Da hatte sich irgendwas geändert. Da mussten wir noch mal kurzfristig einen Gurt besorgen. Und dann gab es noch so ein kleines elektrisches Problem mit der Feuerlöschanlage. Das hat aber alles ganz gut geklappt, das zu reparieren. Und ja, wir haben die ganzen technischen Abnahmen alles bestanden und sind somit eigentlich ja, vorbereitet, um in die Rallye Dakar zu starten. Morgen haben wir dann nochmal einmal quasi einen Ruhetag, da steht nicht so richtig was an, da werden wir nochmal uns ein bisschen ausruhen und auf die kommenden Tage so ein bisschen vorbereiten.
Andere Fahrer befassten sich vornehmlich mit der Abnahme ihrer Papiere, ihrer Gesundheit und der Maschinen. So auch der deutsche Privatier Mike Wiedemann, der seine allererste Rallye Dakar auf einer KTM bestreitet.
Ja, was stand heute noch auf dem Plan? Heute Morgen ging es um 8 Schritte zur Abnahme. Erst stand die Papierabnahme auf dem Programm. Da lief alles nach Plan. Und danach ging es dann direkt zur technischen Abnahme, wo auch noch der Helm abgenommen worden ist und Rallye-Jacke sowie Airbag. Das lief auch alles nach Plan. Wir fahren ja seit 2 Jahren, muss man mit Airbag fahren, das ist Pflicht mittlerweile. Da hat Alpine Star relativ gute Airbag entwickelt, wo auch gut funktioniert, dementsprechend teuer. Und anschließend sind wir dann wieder zurück ins Hotel. Da war ich heute Mittag noch bei meinem Physio, der meine Hand nochmal massiert hat, die immer noch geschwollen ist und auch voll ist mit Wasser von der OP. Ich hoffe, ich bekomme da keine Probleme die nächsten paar Wochen, aber bin relativ zuversichtlich.
Wenn ihr euch jetzt fragt, Mike Wiedemann, von wem hören wir da dauernd neuerdings in Pitcast, dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk, dann lassen wir ihn doch einfach mal sich selbst vorstellen.
Ja, für die, die mich nicht kennen, kurze Vorstellung. Mein Name ist Mike Wiedemann, ich bin 23 Jahre jung und komme aus Freiburg in Breisgau und starte bei der diesjährigen Dakar in der Motorradkategorie. Die letzten Jahre bin ich eigentlich hauptsächlich die German Cross Country Meisterschaft gefahren, war dort mehrfach Vizemeister in der Juniorenklasse, war 3 Jahre in der Duro-Dam am Start, zweimal beim Litoké Strandrennen, dann einmal beim Erzberg Rodeo und dreimal bei den Six Days. Bin also eigentlich alles gefahren, was so anstand, von Hard Enduro, Strandrennen über Motocross, also wirklich alles, was ich gehabt habe. Und seit 2-3 Jahren konzentriere ich mich jetzt hauptsächlich auf Rallyes. War da vor 2 Jahren bei meiner ersten Rallye in Marokko, bei der Panafrika, welche echt mega lief. Da war ich 9. als bester Rookie und jüngster Teilnehmer mit dem originalen Bike, mit dem Enduro-Bike gegen die ganzen Rallye-Bikes. Dann war ich letztes Jahr bei der Hispania am Start, wo ich auch in der Top 10 war und an einem Tag sogar 3. Das war echt mega. Und dieses Jahr war ich dann noch bei der Rallye du Maroc beim WM-Lauf am Start, wo ich in der Rallye 2-Wertung den 11. Platz belegt habe. Da lief auch echt alles nach Plan. Das war nochmal eine Top-Vorbereitung für Dakar. Und ja, jetzt bin ich hier in Saudi und erfülle mir meinen Lebenstraum. Ich bin echt schon seit ich denken kann, schaue ich Dakar im Fernsehen, habe keine einzige Etappe verpasst am Live-Ticker und kenne, glaube ich, jeden einzelnen Etappensieger der letzten 20 Jahre. Und ja, meine Ziele für Dakar sind, wenn ich hauptsächlich ins Ziel komme, das ist mal das Wichtigste für mich, und unverletzt bleibe und so viel wie möglich Erfahrung sammle und Spaß habe.
Ein Blick auf die Nachrichtenlage zeigt ein bisschen Entspannung und zeigt vor allen Dingen eine barmherzige Aktion von einem der ganz großen Sieganwärter, von Nasser Al-Attiyah aus Katar. Der fährt ja einen T1 Plus Boliden, also einen Allradler nach den neuen Technikregeln, im Hallspeed Toyota Team, in der Werksmannschaft also von Glyn Hawlers Kailami in Südafrika. Das heißt, sein Vorgängermodell, der alte T1, der ist quasi obsolet gewesen. Und für diesen T1 hat Nasser Al-Attiyah, der amtierende Marathon-Weltcupsieger, eine höchst barmherzige Verwendung gefunden. Er hat nämlich Alexandre Peschi, dem Schweizer, dessen Auto gestern so spektakulär vorm Prolog abgebrannt ist, unentgeltlich diesen T1 Plus geliehen, damit Alexandre Peschi doch noch an der Rallye Dakar teilnehmen kann. Ein paar mehr Hintergründe zu dieser bemerkenswerten Aktion von Nasser Al-Attiyah lest ihr im Blog auf der Internetseite pitwalk.de, wo wir heute von der Zeitschrift Pitwalk aus als allererste diese Aktion von Nasser Al-Attiyah haben enthüllen können. Erleichterung gibt's auch im Lager von Hallspeed Toyota an anderer Front. Genil de Villiers hat es tatsächlich geschafft, trotz seiner Corona-Erkrankung, die er gerade überstanden hat, und trotz der Schwierigkeiten mit dem internationalen Luftverkehr aus seiner Heimat Südafrika heraus nach Saudi-Arabien, nach Jeddah zu reisen. Er ist rechtzeitig angekommen, um heute noch am Shakedown teilnehmen zu können. Nasser Al-Attiyahs Teamkollege Genil de Villiers also hat seine Rallye soeben noch retten können. Wenn ihr noch nicht genau wisst, was dahinter steckt an der ganzen Corona-Geschichte, und dem Chaos, das damit verbunden ist, dann empfehle ich euch ebenfalls die Internetseite pitwalk.de in dem Blog vor der barmherzigen Aktion von Nasser Al-Attiyah. Da habe ich Norbert Okenga nämlich nochmal genau geschrieben, was Jeanil de Villiers in Kapstadt widerfahren ist mit der ganzen Corona-Arie, was er davon hält und wie er mittlerweile sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen hat. Ein großes, wenn auch in Deutschland ein bisschen stiefmütterlich behandeltes Thema bei der Rallye Dakar sind die sogenannten Side-by-Side-Fahrzeuge. Eine Einsteigerklasse, quasi die Formel 3 und die Formel 2 unterhalb der großen Automobilwertung. Allradgetriebene Autos, die aussehen wie etwas geschrumpfte Buggys, sehr spektakulär, ein bisschen urig. Es gibt eine T3 und eine T4-Kategorie innerhalb dieser Side-by-Side-Wertung. Die T3, das sind die Prototypen mit einer etwas überbordenden Technik. In dieser T3-Kategorie fährt beispielsweise der deutsche Dennis Zenz als Beifahrer von Seth Quintero in einem OT aus dem belgischen Overdrive-Team. Dennis Zenz kennt ihr aus der vorherigen Ausgabe, Heft Nummer 63 der Zeitschrift Pitwalk, auch schon als Beifahrer von Fabio Schwarz, dem Sohn von Armin Schwarz, in der litauischen oder Rallye-Meisterschaft des Baltikum, genauer gesagt. Nebenbei arbeitet er bei Hyundai Motorsport und er fährt bei OT einen der T3 Side-by-Side-Boliden. In der vergangenen Saison hatten Seth Quintero und Dennis Zenz das ein oder andere Mal Schwierigkeiten mit dem Getriebe, sind öfter mal ausgefallen. Grund genug, Dennis Zenz mal zu befragen, was ist denn da los mit dieser Technik und gibt es bei der Rallye Dakar wieder so eine Zitter- und Hängepartie?
Reglementbedingt mussten wir ein Seriengehäuse vom Getriebe fahren. Und wir hatten ja das Seriengehäuse von VW, dann haben wir dort ein Blockringgetriebe eingebaut, umgelenkt auf sequenziell, und das hat nie gehalten. Okay. Und nach diesjährigen neuen T3-Regularien oder 2022 dürfen wir ein richtiges sequenzielles Getriebe fahren, was dementsprechend eben verstärkt ist in Gehäuse und auch in Ausfertigung. Dementsprechend sollte das hoffentlich aussortiert sein, unser großes Problem, was wir immer hatten.
Aber das fahrt ihr jetzt bei der Dakar erst zum ersten Mal?
Genau, richtig. Okay. Also wir haben das in Abu Dhabi schon außerhalb der Konkurrenz getestet. Deswegen sind wir vorne weggefahren. Mhm. Das hat gut funktioniert. Und jetzt mit neuem T3-Reglement in 22 dürfen wir das jetzt auch ganz offiziell in der Wertung fahren.
Mhm. Aber das unterscheidet dann T3 von den T4-Dingern. Die müssen noch mit dem serienmäßigen Getriebe fahren.
Ja, wir haben die T3 und T4 relativ weit auseinander gesplittet. Wir haben größeren Restriktor im kommenden Jahr. Wir dürfen 135 fahren im Topspeed, während die T4 nur noch 125 fahren dürfen. Also wir haben eine reine Prototypenklasse für die T3 gemacht, ja. Währenddessen eben die T4 annähernd gleich bleibt zum letzten Jahr. Aber wir haben eben Zugeständnisse mit Getriebe, dass wir eben Renngetriebe fahren dürfen, Zugeständnisse mit Topspeed, größeren Restriktor in der Leistung. Das sind eigentlich unsere Haupt-Pluspunkt-Benefits für kommendes Jahr.
Wer ist stark in eurer Klasse? Nur ihr oder sind da auch andere, die euch gefährlich werden können?
Da gibt's andere, die mein South Racing, Can-Am darf man nie unterschätzen mit Ericsson, das sind schneller Rallycross-Fahrer. Ich habe einen Holländer auf der Liste, Hans Weiß, der WRC-Erfahrung hat. Der hat ein T3 gebaut. Wir haben in Summe 44 Leute, die alle eben nach neuem Reglement gebaut haben. Dementsprechend sollte man da keinen unterschätzen. Also,
Hans Weiß hat einen eigenen gebaut?
Hans Weiß hat ein eigenes Auto gebaut, genau, richtig. Den Hans kennst du ja mit Sicherheit, oder?
Ja, natürlich, klar.
Ja. Der Hans fährt seine erste Dakar. Wir haben ein eigenes T3-Fahrzeug gebaut. Ich habe das Auto in Marokko gesehen und das macht alles einen sehr gut durchdachten Eindruck. Ist, glaube ich, auf Yamaha-Basis mit Turbo. Ich bin gespannt, wie lange er durchkommt. Ich hoffe, lange.
Sind die Russen damit bei, die zum Beispiel bei der Dakar Russland-Nordwald gefahren haben? Gardasi?
Oder kommen wir nicht zu Dakar? Die 301 fährt, aber da, also es ist dieser Russe, den du meinst, aber den Namen habe ich nicht auf dem Schirm. Der hat aber sogar 300, glaube ich, die erste Startnummer bei uns in der Kategorie.
Das müsste der Gardasin sein, der da selbst die Dinge zusammenbaut, ne?
Ja. Also, es ist jedes Jahr spannend und ich unterschätze da keinen. Also, wir haben viel gearbeitet, die Jungs sind auch jetzt gerade noch in Dubai am Testen. Mhm. Mehr können wir nicht mehr tun.
Fahrt ihr gemischt mit den Autos oder fahrt ihr gemischt mit den T4ern oder habt ihr eine eigene Startnummer?
Wir fahren komplett nach, wir haben ja den Prolog am 1.1., wo wir dann die Startpositionen ausfahren für die erste Etappe. Ja. Und da ist nach Gesamtergebnis gemischt. Ja, die ersten 15 dürfen auszählen in jeder Kategorie. Und danach fahren wir nach Rangfolge. Also alles gemischt, Autos, T3, T4, komplett.
Gut. Wie viel habt ihr noch getestet vorher?
Wir sind in Abu Dhabi gefahren, wir sind Marokko gefahren, hatten vor jedem Event natürlich einen Test, hatten nach Marokko einen Test. Und jetzt im Dezember war die Christina Gutierrez und der Guillaume de Mevius waren nochmal in Dubai, wie eben jetzt auch diese Woche nochmal. Also wir haben ein ordentliches Testprogramm gehabt. Die Amerikaner weniger, weil die eben zwischendurch dann 10 Wochen in Europa waren. Ja. Aber dann die Christina und der Guillaume haben jetzt im Dezember nochmal viel Arbeit gemacht.
Gut, haben wir noch was ich jetzt schon wissen muss?
Gute Frage.
Scheinbar nicht, also müssen wir während der Rallye.
Gute Frage. BF Goodrich hat einen guten neuen Reifen gebaut. Okay. KDR3 heißt der oder KDR3. Das hat ja letztes Jahr viele Reifenschäden. Das sollte hoffentlich auch aussortiert sein in diesem Jahr.
Was hat der neu?
Verstärkter Aufbau, verstärkte Flanke, nochmal eine andere Mischung. Die Sidewall ist eigentlich das größte Plus. Einfach Puncture-Risiko minimiert. Ja. Da haben sie was Neues gebracht, was ich bis dahin. Also wir hatten in Abu Dhabi im Sand keine Probleme. Wir hatten in Marokko mit Stein und Geröll keine Probleme. Das ist ein riesen Benefit im Vergleich zum letzten Jahr und hat sich echt gut angefühlt. Das war echt gut.
Das dominante Team in der Side-by-Side-Wertung schlechthin kommt aus Trebur in Hessen. Es heißt South Racing und wird geleitet von Scott Abraham, einem gebürtigen Südafrikaner, der früher bei X-Ray Teammanager gewesen ist und sich dann zunächst mit einem eigenen Autoteam selbstständig gemacht hat. In der Zwischenzeit ist South Racing Werkspartner von Can-Am in der Side-by-Side-Klasse, gewinnt alles, was es zu gewinnen gibt in der T4, also der serienmäßigeren Kategorie, hat jetzt auch einen T3 Can-Am aufgebaut. Wer besser als der Klassenprimus schlechthin, South Racing Teamchef Scott Abraham, könnte uns erklären, was es mit den T3 und T4 Klassen auf sich hat und was es überhaupt Neues gibt in diesem Jahr in der Side-by-Side Kategorie.
Ja, vieles neu. So. Viele Sachen hat sich klar geändert. Ich sage allgemein, dass wir erst so die zwei Kategorien, die haben dieses Jahr neue Reglement für T3. Das heißt, dass die größere Restriktoren haben und dass die höhere Geschwindigkeit haben. Die haben eine 135er Geschwindigkeit gegenüber die T und die haben eine größere Restriktor. Das Restriktor ist jetzt auf 27 mm. So, die sollte mehr Leistung haben, war das war immer das Problem, dass die in den letzten 4 Jahren haben die T4s immer die T3s geschlagen. Ja, so das Lösung, was ich bin nicht so ein Fan davon. Die haben dann einfach Team mehr Leistung gegeben und mehr Geschwindigkeit. Es ist, wie es ist, ja, so, und die T4s sind immer auf die gleiche, die sind eigentlich an der Reduzierung gekriegt, dass die eine 125 fahren darf.
Das heißt, es soll ganz klar, die T3 ist die Prototypenklasse bei euch und die muss schneller sein als die T4 als Serienklasse, wenn du so willst.
Ja, aber das ist, was die hoffen mit dem Reglement, aber realistisch ist das. Bis jetzt hat kein T3-Team an ein richtiges Auto gebracht, ja. Wir wissen von den letzten Jahren, PH Sport, OT3, weißt du, ja. OT3 ist 2 Jahren nicht ein Auto im Ziel. Realistisch, ja, nur in die Dakar Experience, die war alle ausgeschieden. War klar anders verkauft durch Red Bull, ja, aber Realität ist, dass die nicht ins Ziel gekommen war, ja.
Weiß ich aber sagen, das wird jetzt besser, weil das Getriebe frei sei, nicht? Das ist ja nicht mehr du musst quasi ein Getriebe fahren, sondern hast du jetzt ein richtiges sequenzielles Getriebe drin.
Ja, das wird besser sein, aber das war auch wegen dem Reglement. Die haben jetzt alles für die T-Drives geschoben, dass schlecht gebaute Autos irgendwie eine Chance hatte, ja? Aber okay, das ist die Richtung, was entschieden ist es von meiner Sicht aus das große Wort vielleicht das falsche Richtung und das Beste war zu sagen, okay, wir bauen so wie jetzt ein T1, dieser T3, sagen, okay, wir brauchen T4 Plus, ja. Und dann hast du die normale T4s. Das wäre vielleicht das Beste wegzugehen, aber die haben für was ganz anderes entschieden und ja, okay. das sind die Reglement oder die Spielregeln, wo wir jetzt fahren. Und dann, so das hat sich natürlich unsere Strategie ein bisschen geändert, aber nicht hauptsächlich. Das heißt, dass das Hauptkategorie für uns und K&M wird immer noch T4 bleiben, weil das ist, was im Niederlassung verkauft ist, und das ist eine Herstellerkategorie, so in die Weltmeisterschaft nächstes Jahr. Man hat eine Herstellerkategorie in T1 und dann eine Herstellerkategorie in T4. Und ja, das dieses Jahr, das ist nicht mehr das Monster Energy Team, das ist dann K&M Factory. So, also K&M Works Team. Wir machen alles davor, aber das ist jetzt offiziell ein Werksteam von K&M mit 4 Autos in T4 mit AJ Jones, das ist die jetzige Weltmeister oder World Cup Winner dieses Jahr. Es war zweite letztes Dakar. Aaron Domzala, das war dritte. Dann dazu kommt dieses Jahr Molly Taylor, die australische Dame, was jetzt die Extreme gewonnen hat, okay. Christofferson. Okay. Sie fährt auch damit, und dann der vierte Auto ist Jared Farris, und Farris ist eigentlich Wasserträger dieses Jahr von Tage 1. So, wir haben das ein bisschen so wie die Motorräder gemacht, dass es gibt eine Wasserträger, weil die Kategorie ist so hart umkämpft, dass man braucht das, wenn man vorne dabei sein.
Aber nur Farris ist Wasserträger oder Taylor auch?
Nee, Farris. Okay. Taylor würden wir natürlich ein, aber Gerard von Targeitz ist Wasserträger. Mhm. Und dann für uns, dann haben wir, wenn wir in T4-Kategorie bleiben, dann haben wir Eugenio Amos, was ist die Italiener, sehr guter Fahrer, ist vorher T1 gefahren, war zweiter in der Meisterschaft dieses Jahr. Dann haben wir die zwei Pole von dem Energylandia-Team, die beiden Brüder, die Gotso-Brüder, die haben letztes Jahr ganz gut mitgehalten, und dieses Jahr sind die wieder dabei. Und dann, wir haben uns für Südamerikaner dann wieder zurück. Da haben wir die Dakar-Gewinner auf Quads vor, der Jeremy Ferrioli vor 2 Jahren. Er ist jetzt im Auto. Und dann der David Seal ist auch in Argentinien. Und dann haben wir von Brasil der Rodrigo Lupi. Er hat auch diese südamerikanische Rallye gewonnen und war auch zweiter im Sotois dieses Jahr. Ganz guter brasilianischer Fahrer. Und dann haben wir ein paar Gentleman-Fahrer aus Südafrika und Ukraine. So, eigentlich das für uns das größte Jahr, das gibt seit unserer Geschichte. Man muss allgemein das Wachstum von der Kategorie sehen, dass wir haben in 2018 mit 7 Fahrzeugen gestartet und jetzt sind 122 in 4 Jahren. Ja. So. Ja, das ist und es wächst, und das ist nicht nur bei uns, das sind viele Garagen, was war vorher ein oder zwei Autoteams, sind jetzt mittlerweile 4 Autoteams geworden, so das wächst komplett in das Sport, so in das T4-Kategorie. Und dann zum T3, ja, viele Fahrer, natürlich war das T4 so hart umkämpft, es hat viele Gentleman-Fahrer zu T3 in das T3-Kategorie gewechselt. Wir haben eine T3-Auto gebaut, eher in Richtung sozusagen auf das Bird von einem T4 und nicht dieses Komplett-Prototyp. Wir haben natürlich die Sachen geändert, wo wir nicht laut Reglement T4 enden darf. Und wir sind jetzt dabei, ja, große Nachrichten da. Wir haben zusammen mit dem EKS-Team, das heißt der Team von Matthias Ekström, was hat der World Rallycross mit Christofferson gewonnen. Wir haben eine Joint Venture da gestartet, und da werden wir, und das wird morgen in die Presse gehen, der Celeco Lopez, letztes Jahr T4 Dakar Gewinner, geht zum T3 mit uns da. Und dann wir haben der junge Schwede, der Matthias Eriksson, er war Rallycross-Fahrer mit großem Talent, und er ist der zweite Fahrer in dem Team. Und dazu von South Racing Seite Fernando Alvarez, fährt er auch da. Das Strategie eigentlich ist zwei Richtungen. Wir möchten nicht direkt ein Werksteam haben in T3, weil das ist die falsche Nachricht und das passt nicht zu unserer Strategie oder K&M-Strategie. Aber gleichzeitig, wir können nicht das Kategorie auf der Seite lassen. Ja, klar, letztes Jahr das erste T3 war 19. in der Gesamtwertung von den T4s. Wenn du das so siehst, aber hoffentlich hat OT3 wenigstens dieses Jahr und PH Sport ein bisschen was gemacht, weil anders wird das wieder wird er schlecht für die sein, ja.
Und wenn du sagst, euer T3 ist mehr an der T4-Philosophie, das ist also kein Gesamtsiegerfahrzeug für die T3, meinst du?
Nee, das ist Gesamtsieger, wir gehen nicht dahin zu verlieren, ja. Okay. Ich nehme nicht Celector hin, um zu verlieren, ja. Aber wir gehen dahin und mit deiner, wir gehen eben in die, was ich von meiner Sicht aussehe, das ist das Spirit von der Reglement, nicht dieser komplette Prototyp-Flugzeug, was jetzt da abgeht, ja. Aber ja, das wird sicher interessant sein. Wir wissen, dass wir ein zuverlässiges Fahrzeug haben. Wir haben in den letzten 4 Jahren 100% Finisher Rate mit allen Autos im Ziel in das normale Rallye, nicht diese Dakar Challenge oder sowas. So alle Autos waren im Ziel mit Can-Am seit Geschichte oder mit South Racing Can-Am seit wir angefangen haben. Und das ist eigentlich unser erstes Ziel dieses Jahr, ist alle wieder nach Hause zu bringen, ja. Und klar, der T4-Kategorie selbst, wenn man schaut, da ist circa Karakin, der Russe, ist für uns das größte Konkurrenz. Und klar, das kann immer eine, für uns zukünftig das größte Konkurrenz wird vielleicht ein ganz kleines Team mit einem guten Fahrer, was nur auf ein Auto konzentriert und das perfekt irgendwie abliefern. Mhm. Aber mittlerweile, wir sind auch so groß geworden, dass es natürlich sehr schwierig mit uns zu kämpfen, ja.
Ich möchte noch ein bisschen mehr verstehen von dem T3, was du sagtest, von der Philosophie her, nicht so sehr auf Prototyp. Wie unterscheiden die sich dann, diese Herangehensweisen von deinem und von den anderen?
Nee, ich sag wie zum Beispiel, wenn du schauen, das OT3 hat einen Volkswagen-Motor drin, das hat gar nichts mit einer Side-by-Side zu tun, das hat Aftermarket-Getriebe und Differentiale drin, das ist alles 100% Prototyp. Und dann das Can-Am selbst ist immer noch mit der Original-Karosserie drauf, das hat Original Motor, Getriebe drin, Differential, Antriebswelle, ist alles von der Original Serienfahrzeug, ja.
Hat auch ein Riemengetriebe oder ein richtiges Getriebe?
Nein, wir bleiben bei den Riemen. Die Riemen dann kriegen wir das Geschwindigkeit und das ist zuverlässig, ja. Und dieses Jahr waren wir in einer Rallye, die T3s hat uns nicht in einer Rallye dieses Jahr geschlagen. Die T4s war immer schneller, Gesamtwertung. So, das ist, wo ich sage, und das war T4s mit Standard-Radträger und alles. So, das große Unterschied für uns ist, wir haben die Sachen am Auto verstärkt, wo wir die brauchen. So, das ist dann zum Beispiel Radträger, das ist zum Beispiel, wir dürfen viele Sachen dann ändern, was wir nicht in T4 ändern darf. So, das ist für uns, wir nehmen der Kassiger von den letzten 4 Jahren und wir nehmen unser Schwachpunkte weg, ja. Okay. So, das wird da sein, aber das geht in diese Philosophie zu sagen, das ist immer noch, wenn man das so anschaut, ist immer noch eine Kenne. Okay. Und nicht irgendwas mit einer Crossery obendrauf, ja.
Aber trotzdem reicht es, meinst du, um da gesamtsiegfähig zu sein oder so schnell zu sein wie die OT und die PH, okay.
Ja, ich sag, PH, da sehe ich kein Problem und mit die OT3 ist klar, die haben eine riesige Entwicklung hingelegt, aber wenn du schauen, dass die jetzt freie Turbolader haben, wenn die das sequentielle Getriebe und alles da einbauen, das gibt eigentlich kein Reglement für die mehr. Und wenn die das nicht irgendwie geschafft, dass die im SEO kommt, dann ganz ehrlich, die haben in den letzten 2 Jahren einen sehr schlechten Job geliefert. Da nehme ich nichts zurück, weil das ist Wahrheit und Fakt. Aber die haben einen hervorragenden Job gemacht, hat F4, um ihr schlechte Autos da irgendwie Reglement zu schieben, dass die irgendwie an ein Auto, was konkurrenzfähig ist.
Lobbying heißt sowas, gell?
Ja, gerne. Das ist Fakt, ja. Aber wir wissen, die Franzosen und die Belgier, Belgier, Franzosen sind von die gleiche. Ja, so ich sag, das wird für uns interessant sein. Wir haben so gesamt, und dann haben wir auch unser Middle East Team, das ist South Racing Middle East. Wir haben dieses Jahr eine große Gesellschaft gestartet mit Basis in Dubai. Die fahren mit 3 Autos mit Daniel Akil, so die saudi-arabische Dame, was die T3-Meisterschaft gewonnen hat. Und dann Michelle El-Obdain ist auch eine Saudi-Dame. Und Thomas Bell ist eine Britte, was in UAE wohnt. So, das ist auch, was wir haben. Und dann Can-Am wird wieder der größte Hersteller auf der Dakar sein. Die war letztes Jahr größer wie Toyota und die würden das dieses Jahr auch sein. Und gesamt hat das Team mehr als 50 South Racing gebautes Can-Ams sind auf Dakar. Elementar, ja. Wir haben in die letzten 4 Jahre unter den Achsenautos gebracht hier. So, das ist natürlich eine große Herausforderung. Ich sag, wenn man schaut, was da mitgehen, ist eine große Nummern, Hausnummern ist 1200 Reifen, 50 Getriebe, das ist 400 Liter Motoröl, das sind schon riesige Nummern, was da 150 Mann im Team. So, also wir sind jetzt mittlerweile das größte Team gesamt in der Dakar-Bewerk, große wie X-Raider und Audi zusammen und große wie Toyota.
So viel schnell zur Lage des Tages von Jeddah. Mittlerweile 2 Tage vor dem Start des größten Abenteuers des Motorsports. Alles beginnt mit einer kurzen Wertungsprüfung, dem Prolog am Roten Meer. Von Jeddah ausgehend in Richtung Ha'il und dann einer langen Verbindungsetappe am Neujahrstag nach Ha'il raus, wo dann die Rallye so richtig Fahrt aufnimmt und losgeht. Morgen, am Silvestertag, gebe ich euch ein paar mehr Updates, ein paar mehr Informationen zu dieser ersten Wertungsprüfung, dem kurzen Sprint am Roten Meer und auch noch weitere Infos, was los ist in Saudi-Arabien, was es Wissenswertes gibt vom Tage. Jetzt zunächst einmal empfehle ich euch die Lektüre von Heft Nummer 63 der Zeitschrift Pitwalk, wegen der gerade angesprochenen Geschichte mit Dennis Zenz und Fabio Schwarz. Und natürlich nochmal die Vorschau in Heft Nummer 64 der Zeitschrift Pitwalk, wo schon viel über den Startort Ha'il drin steht und wo auch eine ganze Menge drin steht über 2 Damen, die in der Side-by-Side-Wertung mitfahren werden, nämlich 2 Saudi-Rallye-Fahrerinnen. Eine von denen ist im Team von South Racing engagiert. Diese beiden Ladies eint ihre ganz besondere Geschichte in dem von Vorurteilen überladenen wahhabitischen Land Saudi-Arabien. Dass es trotzdem geht, wenn man sich denn richtig anstrengt und in Szene setzt, das beweist die Geschichte in Pitwalk Nummer 64, das Titelbild mit dem Ford Mustang vorne drauf. Es ist die ganz neue, aktuelle Ausgabe von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift, dem Marktführer und Meinungsmacher in Sachen Marathon-Rallye-Sport schlechthin. Sicherlich nochmal einen Gang zum Kiosk oder zum Bahnhofsbuchhandel wert, wenn ihr das Heft nicht längst schon habt. Oder ihr bestellt es euch noch direkt, dann schicken wir es über Neujahr raus und ihr habt es zum Start der Rallye Dakar nach Hause. Allein die Geschichte über diese beiden Side-by-Side-Rallye-Fahrerinnen aus der Heimat Saudi-Arabien ist schon das Lesen von Ausgabe 64 der Zeitschrift Pitwalk wert. Wir hören uns morgen wieder mit der nächsten Episode von Daily Dakar, eurem Dakar-Special-Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss, empfiehlt uns weiter, gebt uns Däumchen, Likes, Sternchen und abonniert uns auf allen Kanälen, die ihr kriegen könnt. Bis bald, euer Norbert Okenga.